Unruhe und Schlafstörungen resultieren oft aus Stress, Überlastung und Angespanntheit und rauben vielen Menschen täglich Energie. Oftmals resultiert das aus den vielen Herausforderungen, die der Alltag mit sich bringt. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Es hilft schon zu wissen, vielen Menschen geht es so. Wichtig ist, dass wir Mechanismen entwickeln, die uns so weit entspannen, dass wir auch morgen bereit sind, erholt und motiviert in einen neuen, uns erfüllenden Tag zu starten. Hierfür hat die schwedische Marke Cura of Sweden Gewichtsdecken für Couch und Bett entwickelt, sodass du deine wohlverdienten Ruhephasen zukünftig zur perfekten Regeneration deiner Kräfte nutzen kannst. Mit dem Code FÜRSIE erhältst du 25% auf den Originalpreis deines Einkaufs unter www.curaofsweden.de. Noch mehr effektive Entspannungsmethoden hörst du im Laufe der Folge. Präsentiert von Cura of Sweden.
Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema ist heute gesund schlafen. Schlafprobleme in den Wechseljahren aus medizinischer Sicht. Mein Gast ist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und Schlafcoach. Seit vielen Jahren schon zeigt er auch Führungskräften, Spitzensportlern und Personen des öffentlichen Lebens, wie guter Schlaf funktioniert und was sie auch leistungsfähiger und erfolgreicher macht. Er hält Vorträge in Firmen und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Erfolgsfaktor Schlaf, die faszinierenden Erkenntnisse eines Anästhesisten und Schlafcoaches. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Toll, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, lieber Dr. Martin Schlott.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die schönen Worte und die schöne Einleitung.
Martin, ich möchte mit einer sehr persönlichen Frage in unser Gespräch einsteigen, die Ihnen wahrscheinlich auch schon tausendmal gestellt wurde, aber ich mache es trotzdem. Wie gut schlafen Sie?
Gut. Also natürlich gibt es auch bei mir mal eine schlechte Nacht, aber in der Regel schlafe ich tatsächlich ein, muss vielleicht einmal nachts zur Toilette und schlafe dann aber auch sofort weiter. Ich vermeide dann irgendwie Licht anzumachen und so weiter. Und ich schlafe sowieso, seit ich auf der Welt bin, für mein Leben gern und das ist immer noch so.
Wir sind, glaube ich, so ungefähr in ähnlichem Alter und bei mir hat sich der Schlaf so über die Jahre schon verändert, muss ich sagen. Dann bin ich auch Frau, wir sind ja hier im Wechseljahres-Podcast und da spielen die Hormone ja auch so ein bisschen eine Rolle, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber wenn wir mal so übers Älterwerden sprechen, es heißt immer so, dass der Schlaf mit zunehmendem Alter auch schlechter wird oder es schwieriger wird, gut zu schlafen oder so. Ist da was dran aus medizinischer Sicht?
Naja, unsere Körper verändern sich tatsächlich, also auch bei uns Männern verändert sich was, jetzt vielleicht nicht die Wechseljahre, obwohl auch da die hormonellen Zusammensetzungen oder so natürlich Schwankungen dann eben unterliegen. Aber es ist zum Beispiel so, dass mit zunehmendem Alter eben die Melatoninproduktion zurückgeht, auch bestimmte Hormone wie Testosteron und so weiter sich verändern, wir vielleicht nicht mehr so viel Antrieb haben und uns auspowern. Und das wiederum wirkt sich dann, spielt dann auf den Schlaf zurück. Also insofern, ja, es verändern sich Dinge und wir gehen vielleicht nicht mehr ganz so tief in den Tiefschlaf und haben ein anderes Schlafbedürfnis. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal so zu gucken, hey, das ist jetzt einfach so, ich nehme das einfach mal an, statt mich irgendwie aufzuregen, weil dieses Aufregen und mich dann noch da mehr damit zu stressen, das wirkt dann eben auch oft kontraproduktiv.
Man kann sich da tatsächlich reinsteigern, ja. Ne? So auch gerade wenn so die, wir hatten im Vorfeld eben auch schon kurz gesprochen, die Gedanken im Kopf kreisen und man wird sie und wird sie und wird sie nicht mehr los. Aber da kommen wir nachher noch zu, was es da für tolle Tipps von Ihnen gibt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie sind Chefarzt in der Anästhesie und Intensivmedizin in Bad Tölz, haben viele Jahre in der Uniklinik in München in gleichem Fachgebiet gearbeitet. Heute sind Sie zusätzlich auch als Mentaltrainer und Schlafcoach unterwegs. Ja. Was hat Sie dazu bewogen, in dieses Gebiet einzusteigen, zusätzlich sich damit zu beschäftigen?
Das ist tatsächlich ein Nebenprodukt meiner Ausbildung gewesen. Haben Sie ja beschrieben, ich habe eine Medizinerlaufbahn eingeschlagen, habe immer geguckt, dass ich aber wirklich ein guter Arzt werde, gute Medizin mache. Und dann bin ich irgendwann in eine Führungsposition gegangen und habe gemerkt, dass diese ganzen Themen Kommunikation, Führung, Organisation, Konflikte lösen, Mitarbeitergespräche, Change Management, dass das in unserer Ausbildung einfach überhaupt nicht vorkommt. Und habe gemerkt, dass ich da ein Defizit habe und habe dann eben so eine Ausbildung gemacht. Das war dann damals eine Kommunikationsausbildung. Und die hat mich dann irgendwie durch irgendwelche Zufälle ins Mentaltraining getragen. Und dann bin ich weiterempfohlen worden und bin dann eben in Unternehmerkreisen und Führungskräftekreisen oder auch im Profifußball irgendwie gelandet. Und dann merkt man irgendwann, wenn man sich mit solchen ja doch High-Performern beschäftigt, dass so dieses Thema Energiehaushalt und wie halte ich ein Energielevel den Tag über, wie gehe ich mit Energieabfällen untertags um oder wie komme ich morgens überhaupt aus dem Bett, das spielt da eine große Rolle. Und dann war ich sehr schnell beim Schlafen, habe gedacht, Mensch, ich bin Anästhesist, habe damit sowieso auch vielleicht in etwas abgewandelter Form natürlich zu tun. Und wenn beim Schlaf bzw. Schlafstörungen das medizinisch mal abgeklärt ist, und es ist ja oft das Problem, dass die Leute gefangen sind im Kopfkino, sehr, sehr viel Stress haben, gar nicht richtig wissen, wie sie abschalten sollen, in die Entspannung gehen sollen. Und dafür ist natürlich Mentaltraining super. Und ich habe dann gemerkt, dass ich Leuten wirklich helfen kann. Und das ist einfach eine total dankenswerte Arbeit. Und es ist so ganz interessant, das Feedback, was man bekommt, ist oft gar nicht so sehr, ich kann jetzt wieder Bäume ausreißen, wenn die Leute gut schlafen, sondern einfach, ich bin wieder ich selbst. Und das finde ich irgendwie eigentlich das Wertvollste, was wir so für uns selber haben können.
Warum ist denn guter Schlaf wirklich so wichtig?
Ja, gute Frage, weil früher oder teilweise herrscht auch immer noch so dieser Eindruck nach dem Motto, wir legen uns hin und es ist einfach abgelegene Zeit. Und in einigen Unternehmenskontexten gilt auch immer noch, wenn ich mit 4-5 Stunden Schlaf auskomme, so dann bin ich besonders toll und besonders leistungsfähig und kann viel machen, so ein bisschen die Macho-Kultur. Aber die Erkenntnis setzt sich schon sehr gut durch, dass Schlaf eben wirklich wichtig ist, weil einfach ganz wichtige regenerative Prozesse ablaufen. Ja, und im Schlaf wird ja zum einen der vorangegangene Tag verarbeitet, Erinnerungen, Gedächtnisbildung, Emotionen werden verarbeitet und gleichzeitig findet die Vorbereitung auf den nächsten Tag statt, dass wieder Energie aufgebaut wird, dass wir in einer emotional guten Verfassung sind. Und dann hat es natürlich unzählig gute positive Effekte auf unsere Gesundheit. Das heißt, wenn wir wirklich chronisch zu wenig schlafen, dann nehmen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Depression, Burnout, metabolische Probleme wie Diabetes oder Fettleibigkeit. Immunsystem wird geschwächt, Hormonsystem funktioniert nicht mehr so gut. Mittlerweile gibt es sogar Hinweise, dass das Alzheimer begünstigen kann. Also und umgekehrt, wenn wir ausreichend schlafen, dann hat das auch viele positive Effekte auf unsere Gesundheit. Ja, und das Zweite ist dann halt irgendwie sozusagen auf unsere mentale Leistungsfähigkeit, ne? Für Konzentration, Fokus, Koordination, Kreativität, all das wird im Schlaf jede Nacht wieder neu aufgebaut und das lässt sich in Studien auch wirklich gut nachweisen. Was ich mal ganz interessant fand, war, es gibt so eine Studie, wo so psychomotorische Effekte untersucht worden sind und da hat man dann Leute so mit, ich glaube, 5 Stunden Schlaf, 7 Stunden Schlaf, 9 Stunden Schlaf miteinander verglichen und gesehen, dass so Reaktionsvermögen und Genauigkeit bei 9 Stunden nochmal besser sind als bei 7 Stunden, obwohl Menschen, die 7 Stunden schlafen, sich einordnen würden als jemand, der ausgeschlafen ist und wach ist. Ne? Und trotzdem hast du nochmal einen deutlich besseren Effekt, wenn du 9 Stunden schläfst. Das kann natürlich nicht jeder, weiß ich auch. Aber das fand ich so ganz interessant, dass das eben auch noch Effekte hat, ja.
Wenn Sie jetzt von 5 Stunden, 7 Stunden, wenn du jetzt, Entschuldigung, von 5 Stunden, 9 Stunden, 7 Stunden Schlaf schläfst, das ist ein großer Unterschied. Was ist denn das Optimum? Oder wie finde ich denn mein Optimum heraus? Wie lang muss ich denn schlafen, damit es wirklich gesund ist? Mhm. Das kann ja auch zu viel sein.
Also, es gibt tatsächlich mittlerweile Hinweise aus Studien, dass die zeigen, dass wenn ich dauerhaft 9 Stunden und mehr schlafe, dass das wiederum auch negative Effekte auf bestimmte Körpersysteme, Herz-Kreislauf-Systeme und so weiter haben kann. Die Studien, die halt so zum Thema Gesundheit gemacht werden, auch zum Thema Leistungsvermögen, die sind oft irgendwie 8 Stunden Schlaf verglichen mit 6 Stunden, mit 5 Stunden, mit 4 Stunden. Und da zeigt sich, dass 8 Stunden halt wirklich schon richtig gut ist und gute Ergebnisse hervorruft. Und um das rauszubekommen, was mein individuelles Schlafbedürfnis ist, rate ich tatsächlich dazu, das im Urlaub auszuprobieren. Also wirklich auch zu gucken, dass ich zu Zeiten ins Bett gehe, wo ich auch dazu neige, zu Hause ins Bett zu gehen, weil im Urlaub ist ja oft so, dass wir dann noch später essen, dass wir vielleicht auch opulenter essen, dass wir auch uns was gönnen und auch mal das ein oder andere Glas Wein dabei ist. Und wenn ich wirklich rausfinden will, was mein Schlafbedürfnis ist, würde ich tatsächlich bei diesen Dingen einen Rhythmus beibehalten, den ich auch zu Hause habe und dann einfach das nutzen, dass ich morgens ausschlafen kann. Und dann sehe ich ja, wie lange es mich in den Morgen trägt, von der Schlafdauer her. Und dann habe ich so eine gute dann habe ich eine gute Einschätzung, glaube ich, weil dann die Belastung des Alltags so ein Stück raus sind und ich das einfach mal ausprobieren kann.
Wer uns zuhört, unsere Hörerinnen hier, sind zum Großteil weiblich halt, Crazy Sexy Wechseljahre. Gibt es Unterschiede im Schlafverhalten oder in Sachen Schlafstörung bei Männern oder Frauen?
Ja, also natürlich, gerade wenn wir jetzt irgendwie beim Thema Wechseljahre sind, und dann kommen natürlich noch so ein paar Sachen dazu, dass Männer vielleicht tatsächlich eher Schnarcher sind, dass Männer auch leichter durchschlafen als Frauen, weil Frauen tatsächlich auch wohl immer noch aus dieser Zeit, dass sie Kinder kriegen, dass sie irgendwie sozusagen diese soziale Verantwortung irgendwie stärker spüren als wir Männer, dadurch halt irgendwie auch der Schlaf leichter sein kann. Also das erlebe ich immer wieder bei meinen Klientinnen, auch selbst wenn die dann irgendwie in den Mitte 40 oder so sind. Also das scheint irgendwie tatsächlich immer noch so präsent zu sein, ja.
Inwiefern spielen, wenn wir jetzt schon bei den Wechseljahren sind, inwiefern spielen die Hormone da eine Rolle, was unser Schlafverhalten angeht?
Ja gut, also wenn wir die Wechseljahre nehmen, dann ist ja so, dass dass eben so Östrogen-Progesteronspiegel eher abfallen. Und das Östrogen ist ja eher ein Hormon, was so vitalisierend und stimmungsaufhellend wirkt. Und wenn diese Wirkung natürlich nachlässt, dann reagieren Frauen vielleicht mal eher ein bisschen aufbrausender oder so in der Zeit oder sind vielleicht auch unzufriedener mit sich selber, was natürlich auch den Schlaf beeinträchtigen kann, weil wir schlafen nun mal gut, wenn wir das Gefühl haben, hey, wir haben einen guten Tag verlebt, wir haben irgendwas Erfüllendes getan, und wenn wir da unzufrieden mit uns sind, dann ist das was eben eine Unruhe verbreiten kann. Ein sinkender Östrogenspiegel ist auch vergesellschaftet mit Hitzewallungen und Nachtschweiß, und das kann natürlich irgendwie den Schlaf schon erheblich stören. Und das andere ist ja das Progesteron, und Progesteron wirkt ja eher beruhigend und entspannend auf Nerven und Psyche und eher Angst lösen und fördert den Schlaf, und wenn das abfällt, dann fehlt eben auch diese Wirkung. Also insofern kann alleine aufgrund dieser hormonellen Umstellung der Schlaf leichter sein oder eben gestört sein, gerade durch Schwitzen und Hitzewallungen und so weiter.
Und ansonsten, ansonsten ist es das Melatonin ja eher, das Schlafhormon, was so den direkten Einfluss hat auf den Schlaf. Wie können wir das beeinflussen, wenn der Melatonin-Haushalt in irgendeiner Form gestört ist und dadurch auch der Schlaf gestört ist?
Ja, genau. Also Melatonin, mittlerweile nennt man es eigentlich eher das Dunkelhormon. Also einfach ein wichtiger Impulsgeber für unsere innere Uhr. Und der zeigt uns an, jetzt ist es dunkel. Und dann scheinen weitere Mechanismen anzuspringen, mit denen wir dann halt irgendwie Bettschwere kriegen und uns müde fühlen und dann auch irgendwann schlafen können. Melatoninspiegel lässt tatsächlich mit zunehmendem Lebensalter nach. Und bei Menschen, die dann halt irgendwann so in die Mitte 50, Anfang 60 kommen, da kann das dann durchaus mal eine Indikation sein, Melatonin als Tabletten- oder Tropfenform auch zu sich zu nehmen. Ich persönlich bin immer noch ein Freund davon, zu gucken, wie kann ich die körpereigene Apotheke irgendwie wirklich möglichst gut nutzen und auch immer noch einen guten Melatoninspiegel herbringen. Und da gibt's natürlich eine ganze Reihe von Sachen, die ich nutzen kann. Ja, wir brauchen Tageslicht. Wir müssen rausgehen, damit beispielsweise Serotonin gebildet wird. Das ist eins unserer Glückshormone oder Chefhormone, die uns so eine Ausgeglichenheit schenken, weil Serotonin die Vorläufersubstanz von Melatonin ist. Und Serotonin wiederum wird aus einer Aminosäure gebildet, Tryptophan. Die müssen wir per Essen zu uns nehmen, ist viel in Nüssen, Hühnerfleisch und so weiter drin. Und dann ist der Baustoff für Serotonin da und dann der Baustoff für Melatonin. Also da sollte man gucken, dass wir uns da Gutes tun, einmal über die Nahrung und einmal übers Rausgehen und die Sonnenlichtimpulse. Und dann abends eben bewusster Umgang mit Licht. Ja, natürlich, das kennt jeder, irgendwie die Smartphones und Fernseher, die Licht im blauwelligen Bereich aussenden und das Melatonin eben stören. Aber es ist eben auch die Wohnungsbeleuchtung. Ja, ich meine, jetzt ganz andere Sache, aber ich kann mich noch erinnern, als unsere Kinder zum Beispiel klein waren, dann waren die mehr oder weniger den ganzen Tag draußen, sind total müde reingekommen, und dann gab es Abendessen und dann noch eben einmal zum Zähneputzen ins Badezimmer und dann waren die wieder wach.
Ja, stimmt.
Kann man nicht sein, was ist denn da im Bad? Trinken die da Cola oder was? Und und es ist Badezimmerlicht. Ja, also das oft sind das LED-Leuchten, die hängen dann auch oft noch vorm Spiegel, und dann wird die Melatoninproduktion halt gestört, und dann muss man wieder Anlauf nehmen, um Melatonin zu bilden. Und das kann, glaube ich, jeder für sich auch mit 50 und 60 Jahren gucken, wie ist meine Wohnung lichttechnisch ausgestattet? Kann ich Licht runterdimmen? Kann ich im Badezimmer vielleicht auch ein dunkleres Licht oder ein leichteres Licht oder ein abendfreundliches Licht zum Zähneputzen haben? Das sind so Schrauben, wo ich mit Licht bewusst umgehen kann, wo ich auch mein Melatonin quasi schützen kann.
Das finde ich einen guten Tipp. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, da auch das Badezimmerlicht mal anzuschauen. Ne? Vielleicht macht man da auch nur eine Kerze an abends im Bad. Vielleicht reicht das ja auch.
Genau. Also ich selber erlebe das halt oft, wenn ich für meine Vorträge halt oft unterwegs bin, dann kommst du abends irgendwo ins Hotel und freust dich. Die haben dran gedacht, dass es jetzt Abend ist, dass der Gast bestimmt bald schlafen möchte und das Zimmer ist ganz angenehm dezent beleuchtet und dann gehst du ins Badezimmer, machst das Licht an und hast so, boom, hast das Gefühl, stehst im Flutlicht im Fußballstadion. Und also da habe ich dann auch oft so ein Schlummerlicht, was wir für die Kinder ja oft früher in die Wand geschoben haben. Oder manchmal nehme ich auch eine Nachttischlampe, die ich abbaue und ins Badezimmer stelle, um da ein dezentes Licht zu haben. Ja.
Guter Tipp. Ich habe gelesen, eine neueste Studie soll herausgefunden haben, dass die beste Zeit ist, um ins Bett zu gehen, ist um 22.37 Uhr. Oder zwischen 22 und 23 Uhr, wurde dann noch so hinterhergeschoben, haben andere Studien auch bestätigt. Ist das auch so deine Empfehlung? Oder sagst du, das ist individuell so unterschiedlich, das ist im Sommer und Winter unterschiedlich, das muss jeder für sich herausfinden? Wie gehst du davor?
Also erstmal würde ich beim Schlaf immer sagen, alles, was hilft und für einen gut funktioniert, ist erstmal grundsätzlich okay. Und dann gibt es natürlich trotzdem ein paar Dinge, über die ich nachdenken kann, um Dinge zu irgendwie so zu optimieren oder zu verbessern. Aber es ist ja natürlich so, dass vom Tagesablauf her sich irgendwann eine Bettschwere einstellt und wir sind ja aus der Steinzeit programmiert. Ja, früher hat unseren Rhythmus eigentlich der Rhythmus der Sonne bestimmt. Ja, es wurde hell, Lichtimpuls, wir werden wach, unser Gehirn wird aktiv, wir rennen rum, wir bewegen uns sehr, sehr viel und irgendwann wird's dämmerig und dann legen wir uns wieder hin. Und darauf sind ja unsere ganzen Organsysteme, die Melatoninbildung und sind darauf ja abgestimmt, auf diesen Rhythmus. Aber wir haben jetzt seit etwa 200 Jahren durch Industrialisierung, elektrisches Licht und jetzt nochmal in den letzten 30 Jahren durch die Digitalisierung eine wahnsinnige Beschleunigung in unserem Alltag, verlängern den Tag eben mit elektrischem Licht, mit diesen ganzen tollen Gerätschaften, Social Media und so weiter und lösen uns da immer mehr raus. Und dann kriegen wir diese natürlichen Impulse auch gar nicht mehr so. Aber wir Menschen, wir sind immer noch aus der Steinzeit programmiert aufgrund dieser Rhythmiken und die haben wir halt immer noch in uns, unsere Organe, unser Gehirn und so weiter. Und deshalb ist eben 22 Uhr, 22.30 Uhr eine gute Zeit, um tatsächlich ins Bett zu gehen. Und interessanterweise bilden wir in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr am meisten Wachstumshormone. Wachstumshormon wiederum ist ja bekannt einmal als Dopingsubstanz, weil es eben Energieaufbau, Zellerneuerung macht und als Anti-Aging-Substanz, ja, weil wir sehen dann ja auch wieder besser aus. Ist für unsere Haut gut. Wir wirken tatsächlich dann irgendwie gesünder und vertrauenswürdiger. Und wenn wir sozusagen diese Zeit schlafend verbringen, weil das Wachstumshormon im Tiefschlaf ausgeschüttet wird, gerade zu Beginn der Nacht, dann nehmen wir eben möglichst viel von diesen positiven Effekten mit. Also quasi auch wieder körpereigene Apotheke.
Ja, super. Also auch für die noch länger faltenfreie oder mit weniger Falten ausgestattete Haut ruhig mal ein bisschen früher ins Bett gehen wahrscheinlich, weil ich vermute mal, dass es bei den meisten eher nach 23 Uhr sein wird.
Wir fanden das doch auch immer total doof, wenn unsere Eltern irgendwie gesagt haben, so der gesündeste Schlaf ist der vor Mitternacht.
Vor Mitternacht,
oder?
Genau.
Wir wollen noch was erleben, wir wollen noch Fernsehen gucken, was auch immer und dann mussten wir aber ins Bett.
Ja, ja.
Aber da ist was dran.
Ja, genau. Ja, aber dann kam ja auch die Zeit, wo wir das selbst entscheiden durften und dann irgendwann geht man aber wieder ein Stück zurück, ne? Also so mit zunehmendem Alter und wo jetzt unsere Hörerinnen hier auch sind in dem Alter, da ist das ja wahrscheinlich nicht mehr so weit verbreitet, sich jede Nacht um die Ohren zu schlagen.
Weiter geht's mit der Werbung.
Viele Menschen halten Ruhephasen und erholsamen Schlaf für ein Luxusthema und wissen nicht, dass kurze Erholungspausen und guter Schlaf für das Aufladen unseres eigenen Akkus unabdingbar sind. In dieser Zeit reloaden wir unser gesamtes Abwehrsystem, wir verarbeiten Stress, geben unserem Körper Zeit, neue Kraft zu tanken und unserem Immunsystem Gelegenheit, sich zu reaktivieren. Das ist kein Luxus. Ein dickes Fell für die Anforderungen des Alltags und ein starkes Immunsystem sind die Basis, die jeder braucht, um gut gewappnet zu sein. Wir von Cura of Sweden streben danach, möglichst vielen Menschen zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Denn guter Schlaf kommt oftmals nicht von allein. Für den Übergang von wacher Aktivität in den Schlafzustand braucht das Gehirn Signale aus der Umgebung, die ihm deutlich zeigen, dass es Zeit ist, jetzt herunterzufahren. Wie das geht, hörst du im weiteren Verlauf dieser Folge. Präsentiert vom schwedischen Schlafexperten Cura of Sweden.
Wenn ich jetzt tatsächlich längere Zeit nicht gut schlafen kann und die Hausmittelchen hoch und runter ausprobiert habe und das aber nicht besser wird, wo gehe ich hin? Was sind wirklich gute Ansprechpartner? So, es ist ja, Schlafen ist ja so ein Thema, da denkt man, das passt überall und nirgendwo hin in die Fachbereiche bei den Medizinern. Wer sind da gute Anlaufstellen? Was gibt's da?
Es ist ganz unterschiedlich gelagert. Ich habe ja manchmal auch eine Idee davon, warum ich nicht gut schlafen kann. Ja, es ist jetzt Wechseljahre, sind es Hormone, dann ist natürlich auch der Gynäkologe mal ein Ansprechpartner, um auch irgendwie so zu gucken, erstmal wie ist denn diese ganze hormonelle Situation, und der hat natürlich auch ein paar Tipps zur Hand, und natürlich sind die vielleicht eher darauf geeicht, dann mal schnell ein Hormonpräparat oder so zu verschreiben, aber das muss ja nicht wirklich die erste Lösung sein. Das zweite ist möglicherweise auch ein Schlafcoach, wenn man das Gefühl hat, man kommt irgendwie sozusagen mit all diesen Themen, Tagesgestaltung, Verhalten, wie gehe ich mit meinen Gedanken, wie gehe ich mit meinem Stress um. Wenn man damit nicht so zurechtkommt, dann kann irgendwie so jemand, der halt einfach Schlafcoach ist und sich damit gut auskennt, helfen. Mache ich halt ganz häufig.
Wo finde ich so einen Schlafcoach? Ich glaube, das ist jetzt nicht so verbreitet. Wo findet man so jemanden?
Schlafcoach eingeben oder meinen Namen.
Nein. Genau, Dr. Martin Schlott, wir sagen das hier nochmal an der Stelle.
Das ist langsam ein zeitliches Thema. Nein, da kann man natürlich irgendwie googeln, wer kann irgendwie beim Schlaf helfen, und dann kann es aber auch wirklich mal sinnvoll sein, um das medizinisch richtig abzuklären, mit dem Hausarzt drüber zu sprechen, vielleicht eine Überweisung zum Neurologen, um zu gucken, ob sind da vielleicht auch organische Sachen dahinter, ist Schnarchen, ist Schlafapnoe ein Thema, Restless Legs ist irgendwie oft ein Thema, und dann geht's vielleicht auch irgendwann mal ins Schlaflabor, um einfach so zu gucken, was ist da genau los, und um ganz genaue Aufzeichnungen zu bekommen. Aber was ich zum Beispiel auch häufig mache, ist, habe ich jetzt gerade nicht da um, aber ich habe zum, also es gibt so alle möglichen Tracking-Systeme ja mittlerweile auch. Das heißt, um erstmal überhaupt eine Idee zu kriegen, wie schlafe ich ein, wie lange brauche ich überhaupt dafür, schlafe ich durch, wie oft werde ich vielleicht nachts wach, gut, das kann der ein oder andere noch erinnern, wie viel Tiefschlaf habe ich, wie viel Traumschlaf habe ich, wie ist meine Schlafdauer, das kann ich halt mit einer Smartwatch oder mit so einem Aura-Ring beispielsweise mal tracken und bekomme dann zumindest mal eine grobe Idee. Die sind nicht so genau wie ein Schlaflabor, logischerweise. Aber bevor ich mich jetzt in eine fremde Umgebung widerlege, 2-3 Nächte, damit auch mein Gehirn sich dran gewöhnt, ist eine vertraute Umgebung, kann ich das auch mal nutzen, um zu gucken, was ist denn da los. Und ich gehe dann halt auch hin und guck mit meinen Klienten, was kann er denn tagsüber verändern, um den Tiefschlaf beispielsweise zu verbessern. Das ist so ein Klassiker, gerade bei Leuten, die sehr leistungswillig sind und leisten wollen, dass die dann sagen, ja, ich schlafe schon 7 oder 8 Stunden und bin trotzdem morgens noch total müde. Und dann nutzt man so ein Tracking-System und sieht, die haben überhaupt gar keinen Tiefschlaf oder ganz wenig Tiefschlaf nur. Und dann habe ich einen Ansatz, um das zu verbessern.
Tracking finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Und das Tracking ist ja so ein bisschen so das moderne Tagebuch, ne? Also Schlaftagebuch könnte man ja auch führen. Man kann das ja auch morgens aufschreiben, so wie man sich gefühlt hat. Und das vielleicht ergänzen mit den Daten dann dazu, ne? Auch ein guter Ansatz. Ja. Erfolg, um erfolgreich zu sein, hattest du gerade gesagt, dein Buch heißt auch Erfolgsfaktor Schlaf. Worauf zielt das hinaus? Was ist Erfolg für dich?
Ich glaube, Erfolg findet auf mehreren Ebenen statt, ne? Ich meine, klar, wir lieben messbaren Erfolg, weil dann sieht man was und dann kann man was vorweisen. Und wir richten ja auch unsere Energien drauf aus, fühlen uns stolz. Da sind ja auch manchmal dann auch inhaltliche Sachen damit verbunden, dass wir Dinge tun, die uns wirklich am Herzen liegen. Aber es ist einmal sozusagen richtig ins Leistungsvermögen zu gehen, weil ich habe Leute im Coaching, die halt nicht gut schlafen können und halt ihren Schlaf verbessern wollen. Aber ich habe auch Leute, die aus einem richtig guten Schlaf einen super Schlaf machen wollen. Also wie kann ich diese Zeit noch optimaler nutzen? Wie kann ich die Hormonachsen noch besser unterstützen, damit ich wirklich super, super gut bin? Und das andere ist halt einfach wirklich, dass wenn ich ausgeschlafen bin, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die Leute sagen, ich bin wieder ich selber und habe einfach die Ressourcen, die ich wirklich in mir trage, die kann ich auch nutzen, die kann ich auch mit Leben füllen, die kann ich auch einen tagsüber einsetzen, um irgendwie die Dinge zu tun, die mir am Herzen sind, egal ob das in der Familienkonstellation ist, in der Beziehungskonstellation oder eben bei ja auch beruflichen Sachen, wo ich einfach irgendwie mein Buch schreibe, wo ich mein Business irgendwie weiterbringe. Aber das können ja ganz, ganz persönliche Sachen sein, wo es auch nicht unbedingt immer um höher, schneller weitergeht, sondern einfach abends wieder das Gefühl habe, so ich habe einen erfüllten Tag verbracht. Und aber ich hatte auch die Energie dafür, ich musste mich da nicht durchquälen und habe dann sowieso keine Lust. Und ich glaube, das macht irgendwie Erfolg, definiert jeder anders für sich. Und diese Freiheit will ich auch jedem gerne lassen.
Wenn dieses Buch Erfolgsfaktor Schlaf heißt, heißt das nicht automatisch, es ist nur für Menschen, die jetzt die steile Karriere anstreben oder da schon mittendrin sind, sondern es ist wirklich, wirklich so gedacht, wie ich Erfolg für mich definiere, was für mich ein erfolgreiches Leben ausmacht. Also das Buch ist für jedermann?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, dass ich einfach wirklich die Dinge tun kann, die mir am Herzen liegen, aber dass ich die halt auch in einer guten Stimmung, in einer guten Energie tun kann. Und ich werde ja oft gefragt, was ist denn in dem Buch drin? Klar erzähle ich so ein bisschen, warum Schlafen wichtig ist, was passiert, wenn wir zu wenig schlafen, was aber Schlaf eben auch für positive Effekte hat. Und dann kommen ganz viel, wie geht denn guter Schlaf? Viele mentale Tipps auch ein paar Geschichten von Coachings oder Klienten, die ich so hatte, weil sich da viele mit identifizieren können. Und was das Buch irgendwie, finde ich, irgendwie sehr lesenswert macht, das war auch für mich so eine Reise. Wir haben dann einfach noch ein paar Promis mit reingenommen, wo einfach Kontakt da war und die ich dann interviewt habe, irgendwie so zum Thema Erfolg und Schlaf und wie sie so ihre Tagesenergie halten. Und das sind dann unter anderem eben mit Tommy Haas oder Peter Maffay oder Alexander Herrmann oder Konstantin Gericke, der LinkedIn mitgegründet hat, irgendwie sehr, sehr schöne, sehr persönliche Geschichten draus geworden.
Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es irgendeine Aussage, die dich erstaunt hat oder zum Lachen gebracht hat von einem der Promis?
Ja, also es waren irgendwie ein paar wirklich schöne Sachen dabei. Also zum Beispiel Tommy Haas, den habe ich dann irgendwann gefragt, sag mal, wie ist denn das, wenn man dann irgendwie Wimbledon spielt und man kommt immer weiter und ist man dann nicht nervös, wenn dann irgendwie Finale oder Halbfinale bei irgendeinem Turnier ansteht und so. Und ich fand das so toll, weil der hat gesagt, ich habe doch mein Leben lang darauf hin trainiert, dass ich diese Turniere spielen darf, dass ich erfolgreich bin, dass ich nach vorne komme, dass ich möglichst die Finals spielen kann oder auch gewinnen kann. Und ich habe mich dann immer drauf gefreut und habe gemerkt, dass das irgendwie meine Bestimmung ist und der Weg, den ich gehen möchte, und hatte nie Probleme irgendwie mit dem Schlaf. Also das fand ich irgendwie so ganz, ganz schön, also mal zu sagen, hey, was mache ich denn da und wozu braucht's die Nervosität? Ich mache doch genau das, was ich immer machen wollte und jetzt darf ich's tun und genießen. Das fand ich so einen ganz schönen Ansatz, also einmal so das Drama rauszunehmen und weiß nicht, was ich richtig nett fand, war beim Alexander Herrmann, den habe ich dann gefragt, ob er sozusagen irgendwie so das schlaffreundliche Abendgericht hat und dann sagt er ja Vanillepudding.
Oh.
Und dann denkst du irgendwie so, ja, das ist auch noch Zucker und irgendwie, ich habe natürlich gedacht, da kommt irgendwas ganz Spezielles, wo halt dann vielleicht auch noch Stoffe drin sind, die das Nervensystem beruhigen und so weiter. Und dann sagt er, nee, aber überleg mal, früher fanden wir das doch immer toll als Kinder, wenn irgendwie Mama oder Oma noch einen Vanillepudding abends gemacht hat und die Welt war einfach in Ordnung und dieses Gefühl wird ja dann eher auf einer unbewussten Ebene ja wieder induziert. So, hey, wir können jetzt einfach loslassen und für den Schlaf gibt's ja nichts Besseres, als dass wir entspannt sind und uns geborgen fühlen und einfach wirklich uns hingeben
können. Ach, wie schön, die Erinnerung an die Kindheit, an die Geborgenheit von früher.
Ja.
Der Vanillepudding, ich werde das ausprobieren. So über die Umgebung beim Schlafen, so über blaues Licht auf Monitoren und so haben wir schon gesprochen. Zur Ruhe kommen ist gut und wichtig, um wirklich entspannt auch in die Nacht zu kommen. Was gibt es denn so aus medizinischer Sicht in Sachen Bett zu beachten? So Matratzen, Bettzeug, Gewichtsdecken sind jetzt in aller Munde.
Also natürlich gibt es da eine ganze Menge Gesichtspunkte. Reden wir jetzt von Wechseljahren?
Wir reden über Schlaf und wir richten uns an Frauen, die zwischen 40 und 60 sind. Das sind unsere Zuhörerinnen.
Genau, und dann gibt es ja manchmal diese Beschwerden, dass es eben auch nachts irgendwie diese Hitzewallungen gibt oder Schweißausbrüche und darauf kann ich mich ja so ein Stück weit einstellen. Also wie ist mein Schlafzimmer klimatisiert? Das werden die meisten irgendwie wissen, dass man dann irgendwie guckt, dass man Temperatur irgendwo so zwischen 16, 18, 19 Grad hat. Aber dann ist auch ganz interessant, was habe ich für eine Bettdecke? Ja, das eine sind irgendwie Gewichtsdecken, können wir auch noch drüber sprechen, aber das andere ist halt irgendwie viele schwören ja immer noch auf die Daunendecke. Und wenn ich mir eine Daunendecke angucke, Daunen stammt von Gänsen, Gänse sind Wassertiere, also ist das nicht feuchtigkeitsaufnehmend. Das heißt, ich schwitze nachts und dann kann diese Feuchtigkeit aber eigentlich nicht wirklich irgendwo hin. Das heißt, es gibt dann ein relativ feuchtes Mikroklima unter der Decke, was das Schwitzen eher noch weiter anregt und was auch verhindert, dass die Körperkerntemperatur abfallen kann, weil wir brauchen Abfall in der Körpertemperatur, damit eben Tiefschlaf beispielsweise gut gelingen kann. Also gibt es Materialien wie Schafswolle oder so, die so gedrillt sind und Wasser wesentlich besser aufnehmen können und für ein besseres Mikroklima unter der Decke sorgen. Es gibt ganz spezielle, wunderbare Schlafanzüge, die Temperatur leichter abgeben, die Feuchtigkeit leichter abgeben. Ich kann mir beispielsweise irgendwie ein Frottee-Handtuch unten reinlegen, was einfach auch ein Stück Feuchtigkeit einfach mal aufnimmt. Ich kann mir neben das Bett irgendwie so Wechselklamotten legen, wenn ich wirklich merke, ich schwitze oder ich bin durchgeschwitzt, dass ich dann einfach die Klamotten leicht wechseln kann, ohne jetzt nochmal Licht anmachen zu müssen, was jetzt zum Beispiel bei den Frauen dann wieder den Melatoninspiegel durcheinander bringen könnte. Das sind so ganz, ganz gute Sachen. Natürlich gucken, wie ist das Kissen beschaffen? Fühle ich mich auf der Matratze wohl? Und dann gibt's auch so ein paar Düfte, die ich mit ins Schlafzimmer integrieren kann. Lavendel hat eine sehr beruhigende Wirkung. Da würde ich beispielsweise empfehlen, keine Tropfen zu nehmen, sondern eher ein Spray, weil es besser dosierbar ist. Sonst versuche ich einen Tropfen rauszukriegen und habe gleich 3 oder 4 Tropfen auf dem Kissen. Und
was macht das dann? Ist das zu intensiv in der Nase einfach.
Ah, ja, okay. Genau. Ja, Bettgestelle aus Zirbenholz wirken zum Beispiel richtig gut, weil Zirbe Öle langsam freisetzt, die eher den Herzschlag und so weiter beruhigen. Also all das können Dinge sein, die eben mithelfen können, so in die Beruhigung, in die Entspannung zu kommen oder eben, was ich vorhin gesagt habe, so die Temperaturregelung mit zu unterstützen. Und dann gibt's natürlich auch so richtige Kühlungssysteme, die ich unter Laken oder so weiter integrieren kann, wo ich einstellen kann, bei welcher Temperatur möchte ich ungefähr schlafen und die dann dafür sorgen, dass man da irgendwie ein gutes Mikroklima unter der Decke.
Also sowas wie die Heizdecke, die ich so weit runterregeln kann, dass sie dann mich runterkühlt.
Ja, genau. Das ist dann eben was die Frauen halt ausprobieren müssen. Was passt für mich? Was hilft mir da? Aber solche Kühlungssysteme gibt's halt auch. Aber was ich echt erstaunlich finde, ist so das Thema Schlafanzug. Das war für mich jetzt irgendwie, weil ich schwitze auch manchmal nachts, ein richtiger Gamechanger und das ist irgendwie für viele meiner Klientinnen auch irgendwie richtig, richtig gute Errungenschaft.
Das finde ich auch ganz spannend und das habe ich jetzt von dir auch zum ersten Mal gehört. Woraus sind diese Schlafanzüge dann? Also worauf achtet man dann?
Ich glaube, die sind aus einer speziellen Naturfaser. Ich weiß nicht, vielleicht auch Merino-Wolle und so weiter mit drin.
Ah ja, genau. Okay. Also einfach mal googeln, kühlende Schlafanzüge.
Ja, aber probieren und ansonsten mich fragen, kann man ja irgendwie dann nochmal weiter zusammen überlegen. Genau, und dann Gewichtsdecken, du hast das irgendwie angesprochen. Man muss irgendwie gucken, dass das Gewicht zu einem passt, weil sonst kann es auch ein bisschen erdrückend wirken. Für viele funktionieren die total gut, weil die halt durch diesen leichten Druck halt das Gefühl auch wieder von, ich bin umarmt, ich fühle mich wohl, ich bin geborgen geben und die scheinen tatsächlich so Oxytocin-Spiegel auch positiv zu beeinflussen. Das ist ja unser Kuschelhormon und gibt uns eben auch ein Gefühl von Geborgenheit und wir sind safe und sicher und können einfach loslassen.
Ich habe auch eine tatsächlich seit kurzem und bei mir ist das so, wie du sagst, wirklich, also wenn man das erste Mal da drunter liegt, denkt man so, oh, das ist ja schon echt Gewicht. Und dann ist es aber auch, also es hat mich ruhiger gemacht tatsächlich, nachts habe ich gemerkt. Also ne, es hat mich schon die ersten Nächte so runtergebracht, das hat mich beruhigt. So man fühlt sich so ein bisschen umarmt irgendwie, umärmelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das Schöne ist auch, bei so einer Gewichtsdecke, wenn man mal die Knie aufstellt, das zieht ja nie rein. Ne? Die legt sich ja wirklich so unten an, dass keine kalte Luft mehr reinkommt. Mhm. Schlaflabor wollte ich vorhin noch gefragt haben und habe es vergessen, deshalb schließe ich das jetzt nochmal an. Wie läuft das in so einem Schlaflabor ab?
Naja, du kommst da hin, wirst halt irgendwie sozusagen in diese ganzen Sachen irgendwie eingewiesen und erklärt und dann wirst du halt an alle möglichen Kabel angeschlossen, also um Muskeltonus in bestimmten Regionen, auch im Gesichtsbereich und so weiter zu messen. Für Atmung wird kontrolliert. Du kriegst alle möglichen Elektroden auf den Kopf geklebt, um eben die Hirnwellen abzuleiten und wirst mit Kamera beobachtet und Es werden einfach eine ganze Menge Informationen gesammelt über Herz, also EKG wird aufgeklebt, also über Herzfunktion, über Bewegungsmuster, wie aktiv sind wir dann nachts, wie atmen wir und. Und all diese Daten werden dann zusammengetragen, dass man dann schon sehr, sehr genau analysieren kann, was da nachts los ist.
Und das ist aber tatsächlich was ja nur in Frage kommt, wenn die Schlafstörungen wirklich massiv sind und dauerhaft sind wahrscheinlich und irgendwie vielleicht das Risiko besteht, dass da irgendwas Schlimmeres auch hintersteckt.
Ja, würde ich gar nicht sagen. Also das ist einfach dazu da, um irgendwie wirklich einen genauen Aufschluss zu kriegen, wie verläuft denn so eine Nacht. Und da gibt's ja auch eine ganze Reihe von Sachen. Also viele bewegen sich nachts zum Beispiel sehr, sehr stark, irgendwie dieses Restless-Leg-Syndrom oder so. Und dann reißen wir uns selber quasi, oder Menschen, die das haben, die reißen sich dann halt selber immer wieder aus dem Tiefschlaf. Und insofern kann einem, also ohne dass das jetzt was super Böses sein muss, kann einem das irgendwie helfen, Informationen zu kriegen, mit der ich dann irgendwie auch eine Veränderung herbeiführen kann. Mhm. Aber ich würde ein Schlaflabor halt dann empfehlen, wenn ich sozusagen einfach nicht weiterkomme, wenn das jetzt irgendwie wirklich, wenn man es wirklich genauer angucken muss, weil viele Leute wissen erstmal, wenn du da ein bisschen genauer reinfragst, dann kriegst du schon raus, irgendwie wie viel Kaffee trinken die, wann trinken die den letzten Kaffee, wie viel Alkohol trinken die am Abend, bewegen die sich wirklich ausreichend, powern die sich aus. Das ist ja auch so ein Thema in den Wechseljahren beispielsweise, wirklich viel Sport zu treiben, zu schwitzen, um einfach das Thermoregulationszentrum irgendwie ständig zu fordern und in sozusagen auch lebendig zu halten, in Anführungsstrichen. Und das sind halt alles Sachen, die auch ganz normal einfach für Bettschwere und so weiter sorgen und da kann ich eine ganze Menge machen, und erst wenn ich das ausgereizt habe, dann würde ich irgendwie gucken, den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, es gibt wirklich viele Schräubchen, an denen wir vorher drehen können und die wir auschecken können. Ne? Alkohol hast du auch gerade gesagt. Das ist auch was, wo ich heute auch merke, so das zweite Glas Rotwein, das merke ich dann auch nachts schon, ne? Was früher nie der Fall war. Ja, das lässt mich einfach nicht mehr gut schlafen.
Ja, das ist ja beim Alkohol so fies, ne? Der entspannt uns ja richtig und der sorgt ja auch dafür, dass wir eine Bettschwere kriegen und erstmal denken, wir schlafen ein und kriegen es ja nicht mit.
Genau.
Aber so diese richtig erholsamen Schlafphasen, die kriegen wir halt erst, wenn der Alkohol abgebaut ist, und dann kann es halt schon Richtung Morgenstunden gehen, und die Schlafstunden so zum Morgen hin, so 6-7, die sind halt auch noch wichtig, weil da sehr viel Emotionsverarbeitung stattfindet, sehr viel Traumschlaf, und wir dadurch am nächsten Tag halt einfach ausgeglichener sind, und da kann der Alkohol tatsächlich stören, dass Leute da irgendwie einfach dadurch halt missgelaunter sind. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Stress möglicherweise in Beziehungen oder Familien oder auch in Unternehmenskontexten irgendwie entstehen dadurch, dass wir nicht genug REM-Schlaf beziehungsweise Traumschlaf dann bekommen.
Wir müssen schon zum Abschluss kommen. Die Zeit ist schon fast um. So, vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Du begleitest ja, du coachst ja wirklich Führungskräfte, Promis, Spitzensportler, also die High-Performer, wie du sie vorhin noch genannt hast, in Sachen Schlaf, in Sachen wirklich erholsamen Schlaf. Gibt's einen Geheimtipp, so der immer hilft, der allen hilft, um besser zu schlafen? Kannst du noch mal was preisgeben?
Also ja, ich werde ja immer nach dem ultimativen Schlaftipp gefragt, ne, weil es ist ja so einfach. Irgendwie die Leute nehmen ja auch lieber Schlaftabletten, als dass sie irgendwie Verhalten verändern. Aber ich sage dann immer ganz provokant: 8 Stunden Feldarbeit.
Okay, also raus und auspowern.
Ja, da steckt einfach ganz viel dahinter, ja, weil wie haben wir früher gelebt? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, und unser Körper, unser Gehirn liebt halt einfach tatsächlich Sonnenlicht und die Synchronisation der inneren Uhr, und dafür ist es halt einfach wichtig, und wir sind es früher gewohnt gewesen, irgendwie 10, 15 Kilometer jeden Tag zu laufen, einfach um unser Überleben zu sichern, um Futter zu finden, um zu jagen oder auch um mal zu kämpfen oder wegzulaufen, und diese Bewegung haben die wenigsten von uns halt heutzutage noch, und tatsächlich, also Bewegung, da kann ich wirklich dran appellieren, rauszugehen, und Spaziergänge sind super, und noch besser ist es, wenn ich mich 2-3 Mal in der Woche auch wirklich auspower, und gerade in Wechseljahren ist es richtig gut, irgendwie auszupowern, zu schwitzen, um halt einfach diese Körpertemperaturregelung richtig in Gang zu halten, da Impulse zu setzen. In die Sauna gehen und abends eine warme Badewanne ist richtig gut.
Auch gut, auch ein schöner Tipp. Das ist ja auch hier jetzt um die Jahreszeit, wo wir das hier aufnehmen. Da wird es einem gleich wohlig.
Mittlerweile bin ich schon gerügt worden für die Badewanne in der heutigen Zeit mit den ganzen Energiekosten. Also eine warme Dusche tut's auch, weil auch das führt dazu, dass unser Kühlsystem so ein Stück aktiviert wird. Und dann fällt es unserem Körper leichter, die Körpertemperatur zu senken. Also das würde ich mal ausprobieren. Mhm. Und für die Wechseljahre habe ich mir auch noch einen Tipp ausgedacht. Wenn es wirklich warm ist oder so diese Hitzewallungen sind, also gerade wenn es in der Nacht ist, mal aufstehen. Vielleicht hat die ein oder andere auch ein Meditationskissen, sich auf so ein Kissen zu setzen und dann mal kurz ein, zweimal tief durchzuatmen und sich vorzustellen, ich sitze unter einem Wasserfall, unter einem kühlenden, angenehmen Wasserfall. Mal gucken, was das mit einem macht.
Die Vorstellungskraft nutzen.
Ja, genau. Ja. Macht der Gedanken.
Ja, da kommt der Mentaltrainer durch. Du gehst auch in Unternehmen, ne? Du hältst Vorträge in Unternehmen.
Ja, zunehmend, ne? Früher hieß ja immer, Schlafvortrag, meine Leute sollen arbeiten, die sollen nicht schlafen. Aber es setzt sich mittlerweile wirklich die Erkenntnis durch, dass das Schlaf ganz, ganz wichtig ist, damit wir eben konzentriert und produktiv sind, weil es kommt gar nicht so sehr unbedingt immer auf die Stunden an, die ich irgendwo anwesend bin, sondern ja auch darauf, dass da wirklich gute Sachen rauskommen, gute Ergebnisse, dass ich gut mit anderen Menschen kommunizieren kann, dass ich in einer guten emotionalen Souveränität bin. Das macht ja ganz viel in Team, Prozessen und so weiter aus. Und dann sind wir eben auch erfolgreicher, kriegen Sachen fertig, sind produktiver und fühlen uns besser. Und in Unternehmenskontexten setze ich das halt immer mehr durch. Und es gibt ja eine ganze Menge Schrauben, an denen ich da so drehen kann und die ich auch in der Arbeit berücksichtigen kann. Weil so wie wir unseren Tag verbringen, so schlafen wir halt. Und auch tagsüber darf ich mich an ein paar Sachen erinnern, kleine Pausen machen und sind so kleine Schritte, die man dann auch in den Unternehmensalltag integrieren kann, damit die Mitarbeiter besser in den Schlaf finden.
Sehr gut. Ich finde das auch sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass da auch in den Unternehmen immer mehr passiert, dass ja auch wirklich so ein bisschen Healthcare betrieben wird. Also das kann man ja nur unterstützen. Was mir noch einfällt, eine Freundin erzählte mir kürzlich, dass sie, wenn sie nachts aufwacht, dass sie sich kurz den Kopfhörer aufsetzt und irgendein Hörspiel hört und dann dabei wieder einschläft, was ich mir so gar nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. Kennst du sowas auch? Empfiehlst du das auch?
Ja, ich nenne das den Benjamin Blümchen-Trick, ne? Also in der Tat ist es ja so, dass bei vielen Menschen soll es so sein, dass die halt tatsächlich noch irgendwie in ihrem Gedankenkarussell feststecken, dass irgendwie gerade genau in dem Augenblick, wo der Kopf ins Kissen sackt, so ein Schalter umgelegt wird. Und plötzlich, tagsüber merken wir da gar nichts davon, aber nachts fangen wir dann an zu grübeln und ärgern uns über Sachen und wie konnte ich nur so blöd sein und warum habe ich das so gemacht, das hätte ich doch auch anders machen können und was hat der Chef schon wieder gegen mich und der Trainer mag mich nicht und dies und jenes und wenn wir sozusagen mit unserer inneren Stimme beschäftigt sind, dann findet das ja oft im Hörkanal statt und wenn wir jetzt aber von außen irgendwie einen angenehmen Podcast hören mit einer ruhigen Stimme, irgendein angenehmes Hörbuch, dann ist der Hörkanal beschäftigt und dann verstummen diese inneren Dialoge halt einfach, ne? Also es ist so ein Ablenkungsmanöver und Benjamin Blümchen halt deshalb ist ja nur ein Synonym dafür, dass bei anderen sind halt Bibi Blocksberg oder drei Fragezeichen oder irgendwas anderes. Dinge, die wir halt in der Kindheit gehört haben, so analog zum Vanillepudding, dass die uns halt irgendwie schon das Gefühl nochmal geben, so hey, da war ja alles in Ordnung, da war alles vertraut und wir kennen die Stimme und können dann leichter loslassen.
Also ich muss gestehen, Benjamin Blümchen habe ich meinen Kindern vorenthalten, weil ich es nicht hören mochte. Aber so die, ja, Bibi Blocksberg geht schon eher.
Das ist ja Fantasie, sind ja keine Grenzen gesetzt. Wenn ich das in einem Vortrag erzähle, dann müssen die meisten erstmal lachen. Aber dann kommt schon dieser Aha-Effekt. Stimmt, ich hatte ja auch irgendwas, was ich einfach gerne gehört habe und was ich jetzt vielleicht tatsächlich mal ausgrabe und mich zurückversetze. Und das ist ja auch nichts, ist ja besser als irgendwie so Musterunterbrechung, dass wir einfach mal so auch aus diesem Drama rauskommen, aus diesen gewohnten Denkschleifen und auch mal wieder was nicht nur negativ sehen, sondern auch was positiv sehen können und unseren Fokus auch verändern. Und wenn einem das dabei hilft, ist das super.
Sehr schön. Lieber Dr. Martin Schlott, ich danke dir sehr herzlich für dieses angenehme Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt, obwohl ich dachte schon einiges zu wissen. habe ich heute einiges Neues für mich tatsächlich auch mitnehmen können. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Schön, dass du hier warst.
Ja, und viel Erfolg für euren Podcast.
Danke. Alles Gute.
Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Cura of Sweden. Eines Tages machen sie sich bemerkbar, die ersten Symptome von Stress und unerholsamen Nächten. Schlafstörungen, Gereiztheit, Antriebslosigkeit, Depressionen, Ängste, mehrfache Infekte im Jahr. Das sind alles mögliche Symptome, mit welchen dich dein Körper um etwas Ruhe bitten möchte. Doch warum sehen wir in Ruhepausen und dem Wunsch nach erholsamem Schlaf immer ein Luxusthema oder gar ein Zeichen von Schwäche? Diese sind vor allem eines: gesund. Stell deinen Schlaf und dein Bedürfnis auszuruhen in den Mittelpunkt und gönne ihm und dir die Beachtung, die ihr verdient. Ob durch ausgiebige Me-Time-Rituale, kurzen Unterbrechungen zum Durchatmen oder dem regulären Nachtschlaf. Mit den Produkten der schwedischen Marke Cura of Sweden kannst du selbst Impulse setzen, die deinem Körper helfen zu regenerieren, um mit Gelassenheit und Power in den nächsten Tag zu starten. Für dich und deine Liebsten. Mit dem Code für sie erhältst du 25% auf den Originalpreis deines Einkaufs unter www.curaofsweden.de.